Ihr Lieben, ich grüße euch. Habt ihr gemerkt, was wir gerade gesungen haben? Wir verschreiben uns Jesus. Manchmal singen wir Dinge. Ich hoffe, ihr habt das alle so gemeint. Die letzten Wochen vor den großen Ferien, die sind immer ziemlich stressig in der Schule. Besonders in diesem Jahr, denn wir haben durch Corona vieles verpasst in den letzten Jahren, was wir jetzt versuchen, turbomäßig alles nachzuholen. Unser Gemeindekalender ist auch bis zu den großen Ferien reichlich gefüllt. Also in der Schule bedeutet das, es werden endlich wieder Bundesjugendspiele durchgeführt. Die Schüler sind auf Klassenfahrten. Da gibt es noch ein Sommerfest, ein Abschiedsfest. Ja, und dann habe ich mal durchgerechnet. Und in meinen 6. Klassen, das sind also die Schüler, die jetzt ihre Grundschulzeit beenden, habe ich festgestellt, ich habe 5 verschiedene Schulklassen, also 6. Klassen an beiden Schulen. Und tatsächlich habe ich in allen 6. Klassen nur noch ganze 2 Schulstunden, bevor sie die Schule beenden werden, also die Grundschulzeit. Das sind Schüler, die habe ich zum Teil seit ganz vielen Jahren begleitet. Und ich weiß aus Gesprächen, wenn sie jetzt an ihre jeweiligen Oberschulen wechseln, dann werden die meisten von ihnen nicht mehr am Religionsunterricht teilnehmen. Entweder wird der Religionsunterricht dort gar nicht angeboten oder sie wissen schon, das findet in der 10. oder 11. Stunde statt und sie sagen, also nee. Und, das haben sie mir auch ganz ehrlich gestanden, wir kommen da in eine neue Klasse, da muss man erst mal so gucken, wie es so läuft und da wollen wir uns nicht gleich für Religion entscheiden. In Brandenburg wählt man ja entweder LER oder Religion und da müssen wir erst mal gucken. Also mit anderen Worten, ich weiß, ich habe mit den meisten Schülern nur noch 2 Unterrichtsstunden und ich überlege, was möchte ich diesen Schülern noch mitgeben? Was möchte ich noch sagen? Was möchte ich noch, dass sie es noch mal erfahren, wiederholen und mache mir viel Gedanken. Neulich kam dann eben eine Gruppe aus der einen Klasse und sagte, Frau Schwichtenberg, wenn wir uns was wünschen dürften, dann würden wir gerne noch mal, dass Sie noch mal das schöne Brot mitbringen und dass wir dann richtig schön zusammen miteinander essen. Ich musste kurz überlegen, welches schöne Brot und dann dachte ich, ach ja. Sie meinten damit den Hefezopf, den ich immer mitbringe, wenn wir Sabbat erklären. Und dann zu einer traditionellen Schabbatfeier gehört es, dass dort auch das 2 Brote, Hefebrote, Chalot liegen. Und das bringe ich für meine Schüler dann mit, weil es mir ganz wichtig ist, dass sie nicht nur hören, sondern mit allen Sinnen Dinge verstehen. Ich habe gedacht, okay, ja, das finden sie gut. Das hat etwas mit ihnen gemacht, dass sie es gespürt und erlebt haben. Das nennen wir in der Pädagogik Erlebnispädagogik. Ja, das heißt dann nämlich mit Kopf, Herz und Hand. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ist das nicht genial? Der erste Erlebnispädagoge, den ich hier sehe, ist Jesus gewesen. Jesus hat seinen Jüngern auch nicht einfach immer nur eine Lehrpredigt von vorne gehalten. Wir kennen Jesus als Lehrer und mit diesem Wort Lehrer verbinden wir dann, er hat ganz viel gesagt. Aber wenn wir mal genau hingucken, hat Jesus sich ganz viel überlegt, wie seine Jünger und die Menschen um ihn herum seine Botschaft verstehen. Er hat Bilder aus ihrem Alltag genommen. Er hat Symbolhandlungen durchgeführt. Er hat seinen Jünger auf den Weg geschickt und hat gesagt, probiert es mal aus. Und dann kamen sie zurück und sagten, ja, manches hat schon ganz gut geklappt. Dann hat er gesagt, dann schüttelt den Staub von den Füßen oder er hat ihnen erklärt, warum jemand nicht geheilt wurde, weil er dann was über das Fasten erklären konnte. Ich habe gedacht, cool, Jesus ist eigentlich auch ein Erlebnispädagoge gewesen. Er wollte, dass seine Jünger die Dinge, die ihm wichtig waren, wirklich von ganzem Herzen verstehen, verinnerlichen, weil wir eben Menschen mit Kopf und Herz sind. Und jetzt haben wir gerade eine Lesung gehört, wo Jesus sagt, ich weiß, dass meine Zeit gekommen ist. Er hat mit seinen Jüngern darüber übrigens schon ziemlich oft geredet. Wenn ihr in letzten Wochen im Bibelprojekt wart, dann habt ihr erst im Markus-Evangelium und Johannes-Evangelium ja immer wieder gehört, Jesus hat immer wieder erst in kleinen Häppchen und immer deutlicher davon gesprochen, was auf ihn zukommen wird. Seine Jünger haben das aber bis zum Schluss nicht richtig begriffen, was auf ihn zukommt. Und ich denke, Jesus wird ganz genau überlegt haben, wie gestalte ich diese letzte Möglichkeit, mit meinen Freunden zusammen zu sein? Was möchte ich noch in ihr Leben hineinsprechen und ihnen zeigen? Wie kann ich sie so aufmerksam machen, dass das, was ich noch ganz Wichtiges weiterzugeben habe, auf einen gut vorbereiteten Boden trifft? Und Jesus wird seine Pläne gehabt haben, aber die Jünger werden auch ihre Pläne gehabt haben. Und ich denke, die waren ganz anders unterwegs. Die haben gedacht, naja, Passafest haben sie schon mit Jesus mehr als einmal gefeiert. Und der erste Abend des Passafestes ist immer besonders schön, der Sederabend. Und von dem weiß man auch, dass er nach einer bestimmten Ordnung abläuft. Vielleicht haben sie sich gefreut, mal ohne Menschenmassen, nur unter sich sein. Es mal richtig schön haben. Mit gutem Essen, vor allen Dingen ohne diese lästigen Diskussionen, die ja in der letzten Zeit so zugenommen hatten. Viele Streitgespräche. Ich glaube, das war so das Setting, in dem die Jünger unterwegs waren. Und dann kommen sie an in diesem Obergemach und dann haben sie sich dort zu Tisch gelegt. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das ist schon der Text, auf den ich noch hinaus will. Und wenn man sich damals zu Tisch gelegt hat, dann war es üblich, dass man sich, ob es so oder so ähnlich war, man fand dort einen Krug und eine Schüssel vor. Und eigentlich, bevor man sich zu Tisch legte, wurden dann die Füße gewaschen. Dafür gab es zuständiges Personal. Das haben die Angestellten gemacht, die Diener oder auch, wenn man das hatte, Sklaven, denn das war ganz niedrige Arbeit. Denn da ging es nicht darum, ein bisschen mal den Staub aus der Sandale abzuspülen, sondern es gab keine Kanalisation. Man konnte sich schön vorbereitet haben für ein Fest, aber man musste noch einmal durch die Straßen, in denen es auch Urin und Tierkot gab. Es konnte eine sehr, sehr unangenehme, sehr dreckige Arbeit sein, unwürdig, verschmutzend. Aber wir lesen in diesem Text anscheinend, ob es davor schon stattgefunden hat, aber sie liegen ja schon bei Tische. Und Jesus, dieser Erlebnispädagoge, nenne ich ihn mal so, der steht plötzlich bei diesem Essen auf und er geht jetzt hin, er nimmt, ob es so ein Tuch war, ein Leinentuch steht in manchen Texten, das ist auch komplett wurscht. Aber was er macht, er kniet sich vor seine Jünger hin. Er begibt sich in diese Dienstposition, in die Sklavenposition und er möchte ihnen die Füße waschen. Und die Reaktion von Petrus ist typisch, dass es ausgerechnet Petrus ist, der gleich sagt, nein, das will ich nicht. Das ist mir super unangenehm, doch nicht du, mein Herr. Du kniest vor mir. Und die erste Aufforderung, die ich für mich selber aus diesem Text höre, heißt, Sabine, lass Jesus ran an deinen Dreck. Lass ihn ganz nah ran. Ich glaube, ich kann den Petrus so verstehen, wie unangenehm. Wir haben ganz oft in der letzten Zeit auch über unsere Schamkultur gesprochen. Darüber, die Dinge, die nicht gut laufen, wir denken, wir sind unwürdig. Jesus, das kannst du da nicht machen. Du kniest vor mir. Und Petrus reagiert, indem er sagt, nein, ich möchte es nicht. Und als dann Jesus ihn drängt und sagt, du brauchst es, damit du Anteil an mir hast und das möchte ich, sagt er gleich, na dann komplett. Also Petrus ist so ein ganz oder gar nicht, dann bitte alles, Hände und Füße und so. Und dann sagt Jesus etwas, was ein bisschen verschlüsselt klingt, sagte, wer gebadet hat, ist schon rein. Worum geht es hier? Er sagt, mit dem Bade meint er diese grundsätzliche Entscheidung für Jesus, die Menschen dann in der Taufe festmachen. die gilt. Also wenn Jesus dir nahe kommt und vielleicht an den Dreck deines Lebens ran möchte und du schon lange mit ihm gehst, dann zucke doch nicht aus Scham zurück, weil du denkst, jetzt ist meine ganze Beziehung mit Jesus komplett in Frage gestellt. Gilt denn das noch? Damals, als ich mein Leben ihm gegeben habe, aber in meinem Leben passiert noch so viel Falsches. Jesus sagt, das gilt. Meine Verbindung zu dir löse ich doch nicht auf. Aber du wirst in dieser Welt weiterleben. Und das heißt, du wirst Schuld und Dreck an dir haften haben, immer wieder. Lass mich da ganz dicht dran. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit dem Jesus wirklich hinter die Fassaden eures Lebens schauen zu lassen. Ihr sagt, ich mach das. Und ich mach das nicht mit erhobenen Zeigefingern. Du, das hat die Mama aber jetzt genau gesehen. Oder, naja, bei dem, da sind wir lieb, aber so, wenn ich sage, oh, ich habe genau gesehen, dass ihr die Zettel durch die Reihen gegeben habt, dann mache ich das so auf die Art und Weise und zeige, ich bin hier die Lehrerin und ich habe alles im Blick. Aber so ist nicht Jesus. Jesus nimmt diese Position ein, dass er sich hinkniet und sagt, darf ich? Bitte, darf ich dir die Füße waschen? Lass Jesus ran. Lass diese dienende Nähe zu. Das entlastet dich. Er sagt, deswegen ist unsere Beziehung nicht gefährdet. Ich will dir helfen. Denn wer schon einmal in einer Sandale gelaufen ist, in der ein paar Steinchen oder nur ein bisschen Dreck drin ist, weiß, wie gemein sich so Reibung anfühlen kann. Als wir jetzt in Kambodscha waren, da war es staubig und sandig und ich hatte zwei ganz blöde Blasen. Ich war sehr froh, dass die anderen mich immer mit Blasenpflastern versorgt haben. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ich spreche von der Reibung in eurem Leben, die entsteht, von den Druckstellen. Und im schlimmsten Fall, eine nicht behandelte Druckstelle entzündet sich dann. Lass Jesus ran. Lass es weg. Spülen von ihm. Und dann sagt Jesus, ahmt dieses Beispiel nach. Ihr Nachfolger, seid meine Nachahmer. Jesus möchte, dass wir seinem Beispiel folgen und einander dienen. Er sagt, ich möchte, dass ihr auch so eine Bereitschaft habt, einander zu entlasten, den Druck vom anderen zu nehmen, die Reibung zu beseitigen. Auch dazu müsst ihr euch in die Nähe voneinander begeben. Und ich möchte, deswegen seht ihr schon einen Vers jetzt auf einen Teil, der kam gar nicht in der Lesung vor, mit euch sprechen, weil ich dazu neige, wenn ich jetzt so einen Auftrag höre, nun dient einander, dann heißt es, oh, ich habe zwar jetzt eine Bluse an, jetzt heißt es aber mal schön die Ärmel hochkrempeln. Wir haben zum großen Teil ein Dienstverständnis mit ganz viel Arbeit, verbinden wir es. Und dann entsteht eigentlich wieder neuer Druck. Und deswegen, Jesus, der jetzt diesen Gedankengang mit ihnen ging, er hat sie überrascht, er hat ihnen gedient. Und er sagt, und jetzt möchte ich mit euch darüber sprechen, dass dieses Dienen eine neue Qualität haben soll. Euer Dienen soll nämlich in einer absoluten Qualität der Liebe geschehen. Und er sagt zu ihnen, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Eine Liebe, die greifbar und sichtbar wird. Und mal provokant, so unter uns, naja, ganz unter uns sind wir nicht, ihr seid ja glücklicherweise auch dabei. Was unterscheidet denn unsere Gemeinschaft von jeder anderen Form von Gemeinschaft? Ehrlich, ist unsere Gemeinschaft attraktiv? Lasst uns darüber einen Moment nachdenken. Denn Jesus gibt es nicht als Option, dieses Gebot, als eine Empfehlung, das sage ich mal noch so am Rande. Er benutzt das Wort, ein neues Gebot. Im Griechischen gibt es für das Wort Liebe drei unterschiedliche Begriffe. Da gibt es Eros, wir kennen es aus der Erotik, das ist die begehrende Liebe. Die ist aber auch immer ein Stück besitzergreifend und letztendlich geht es bei der erotischen Liebe um mein eigenes Vergnügen. Es geht um meine Befriedigung. Dann kennt das Griechische das Wort Philia. Das ist die freundschaftliche Liebe. Das hat ganz viel mit Sympathie zu tun. Und so eine Liebe sagt, ich liebe dich, weil du mir sympathisch bist, weil du nett bist, weil du interessant bist, weil du inspirierend bist. Und dann kennt das Griechische noch das Wort Agape. Eine Liebe, die selbstlos ist und von sich wegschaut, die auch ein Stück weit weg, unabhängig von Gefühlen sagt. Die sagt nicht, ich liebe, weil. Agape sagt, ich liebe dich, Punkt. Das klingt wunderbar und aber auch abstrakt, weil nämlich kein Mensch so lieben kann. In der griechischen Sprache kamen deswegen auch fast nur Eros und Philia vor, bis Jesus auf dieser Erde herumlief. Mit Jesus ist diese Agape eigentlich erst zum Leben erwacht. Denn die Schreiber des Neuen Testaments brauchten jetzt ein anderes Wort, um zu beschreiben, was sie von Jesus erlebten und von Jesus sahen. Nicht Eros, denn Jesus war nie auf seine eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Auch nicht Philia, weil die Menschen um ihn herum so liebenswert waren und auch ich nicht so liebenswert bin. Hier ist eine neue Liebe, etwas ganz anderes. Eine Liebe, die immer noch einen Schritt weiter geht. Denkt an Petrus, den wir jetzt auch gerade wieder so erlebt haben. Ein Petrus, der seinen Herrn verrät. Und Jesus in seiner Agape-Liebe, er vergibt ihm. Und er gibt ihm nachher sogar noch neue Verantwortung. Da war ein Zachäus, der wahrlich als unsympathisch und profitgierig geschildert wird. Und Agape-Liebe, so wie Jesus sie liebt, nimmt auch diesen Menschen an mit seiner Schuld und gibt ihm einen neuen Anfang. So ist die Liebe von Gott. So hat Jesus sie ausgelebt. Und deswegen mussten die Schreiber des Neuen Testaments dieses Wort an der Stelle einsetzen. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Boah, das klingt so hoch, oder? Man liest diese Verse so schnell, ich habe sie mal auseinandergezogen. Wir überlesen schnell, dass es als allererstes eigentlich heißt, wie ich euch geliebt habe. Was er seinen Nachfolgern nämlich erklären möchte, ist, ich liebe euch zunächst auf diese meine selbstlose Art und Weise. Egal, was ihr tut, ich bin der, der euch liebt und euch den Dreck abnimmt. Ich liebe euch, ohne dass ihr liebenswert seid. Ich liebe euch, Punkt, mit meiner Agape-Liebe. Und dann macht er weiter und sagt so, und jetzt möchte ich, dass ihr in dieser Art und Weise einander liebt. Liebt euch gegenseitig so. Das soll eure Gemeinschaft auszeichnen. Das soll euer Erkennungszeichen sein. Nicht, dass ihr theologisch gut bewandert seid, dass ihr schon vieles gelernt habt, sondern an eurer Liebe soll man euch erkennen. Diese Liebe soll so unter euch leben, indem sie sich verschenkt, indem sie das Schöne im anderen sieht und nicht das Hässliche. Wo ihr keine Rechnung aufmacht, was habe ich denn davon? Oder wir sagen immer, was bringt mir das? Darum geht's hier. Eine fantastische Vision, oder? Aber hilft sie uns viel in unserem tatsächlichen Erleben in der Gemeinde? Hilft es mir, wenn ich sonntags mit Leuten hier zusammenstehe, wo ich manchmal sage, oh, ich weiß nicht mal, was ich mich mit denen gerade unterhalten soll. Die sind so ganz anders. Wie soll ich mit dem liebevoll Gemeinschaft haben, der mich echt verletzt hat, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Klingt das attraktiv für dich, der du sagst, ich bin inmitten dieser Gemeinde manchmal einsam, weil ich gar keinen habe, mit dem ich diese Gemeinschaft leben kann? Wenn du in dieser Gemeinde bist und sagst, ich passe gar nicht dazu, da sind die tollen Familien und ich als Single muss jetzt gucken, wie ich meinen Nachmittag noch rumkriege. Liebt einander so, schön wär's, oder? Wie wird das praktisch? Dietrich Bonhoeffer hat 1939 ein Buch geschrieben, das heißt Gemeinsames Leben. Ein Satz in diesem Buch heißt, da versucht er nämlich auch den Unterschied zu erklären zwischen unserer menschlichen Liebe und dieser göttlichen Liebe. Seelische Liebe, also menschliche Liebe meint er mit, liebt den anderen immer um seiner selbst willen. Geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Anders gesagt, normalerweise lieben wir Menschen, die wir nun mal liebenswert finden, mit denen es klickt, die zu uns passen. Menschen müssen bei uns was auslösen. Und Agape-Liebe entscheidet, ich liebe, weil Jesus diesen Menschen liebt. Weil Jesus den anderen so Werte achtet, dass er auch für den in den Tod gegangen ist. Das macht es unabhängig von meinen Sympathiegefühlen. Der andere ist genauso geliebt von Gott. Immer noch theoretisch. Ich versuche ja mal ein praktisches Beispiel zu machen und ihr ahnt es schon, für praktische Beispiele muss immer mein Mann herhalten. Er kommt ja nicht drum rum, aber er ist vorgewarnt. Und ich habe ihm auch gesagt, und er sagt, ja, was du jetzt gleich erzählst, stimmt. Also mein Mann hat eine Leidenschaft, außer für Jesus und mich natürlich, hat er auch noch eine Leidenschaft. Und zwar mein Mann liebt es, auf Flohmärkte zu gehen. Du darfst jetzt bitte einmal nicken. Ja, auch hier an der Kamera, also mein Mann nickt, ja, also ich erzähle. Ich mag es nicht. Also unser Haus ist ziemlich frei von Dingen, die er dort entdeckt. Aber er liebt es. Und da wir zumeist nach Dänemark in den Urlaub fahren, da gibt es unzählige Flohmärkte, Loppemärkte. Und da gibt es nicht nur diese Märkte, die dann ab und zu stattfinden, da gibt es in jedem Ort mindestens einen Loppeladen, also wo man hingehen kann. Ihr ahnt es, in jedem Ort in Dänemark, in dem wir gehen, manchmal wird auch noch geguckt, in dem nächsten Ort gibt es auch einen, wollen wir da mal hinfahren? Ja, gerne. Ich gehe durch diese Ansammlung von Dingen, die die Leute da aufbauen. Und in Dänemark sind das oft alte Scheunen und so. Und wisst ihr was, ich sehe nur Schrott. Ich gehe da rein und denke, boah. Und dann gehe ich einmal kurz durch und dann setze ich mich draußen in die Sonne. Aber mein Mann, der stöbert und der guckt und der findet immer was. Und dann präsentiert ihr mir das. Und dann sage ich, na, wenn ich das gesehen hätte, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, dass Agape-Liebe so ähnlich ist. Agape-Liebe wagt nämlich den zweiten Blick. Ich gucke und sehe Schrott. Und mein Mann guckt und guckt. Und es gibt ja inzwischen sogar Fernsehsendungen dazu, wo die Leute irgendwas bringen und dann sagen die Profis, boah, das ist aber, weiß ich nicht, 1000 Euro wert und das scheint ganz erfolgreich zu sein, das gefühlt läuft es Tag und Nacht. Weil es uns fasziniert, dass der andere was entdeckt, was eigentlich ganz wertvoll war. Ich glaube, der beste Flohmarkt-Profi ist unser Jesus. Wo andere an mir oder vielleicht auch an dir vorbeigehen, wagt diese Liebe von Jesus den zweiten Blick? Die ist neugierig auf das, was steckt denn dieser Person noch drin? Der ahnt, da ist ganz viel Potenzial unter dieser Dreckschicht. Wenn man das einmal richtig hochhebt, das macht nämlich Jesus. Er beugt sich runter und hebt hoch. Und wenn man es ins Licht hält, boah, dann ist das schön. Dann ist das interessant. Das ist so liebenswert. Ich konzentriere mich auch in der Gemeinschaft mit Menschen, wenn ich ehrlich bin, oft auf die Defizite, auf das, was nicht zu mir passt. Auch wenn ich unsere Gemeinschaft beurteile, dann denke ich oft über die Dinge nach, die doch eigentlich noch besser gemacht werden könnten. Also wir fallen so viele Dinge in unserer Gemeinde ein, die könnten wir noch anpacken und da könnten wir was machen. Und Jesus geht durch unsere Reihen mit seiner Agape-Liebe und sagt, schaut euch doch mal um. Agape-Liebe ist nämlich dankbar. Die ist voller Dankbarkeit und sagt, wie wunderbar, dass du da bist. Ihr Lieben, guckt doch mal nach links und rechts. Noch vor einem Jahr haben wir hier gar nicht sitzen können. Von vielen haben wir gar nicht mehr gewusst, dass sie noch da sind. Seht euch mal um. Sie sind da, die Reihen füllen sich. Kannst du ein Gefühl der Dankbarkeit empfinden? Schwierig mit dem Empfinden. Kannst du dich entscheiden, dankbar zu sein für die vielen unterschiedlichen Menschen unserer Gemeinde? Das kannst du tun. Denn diese Liebe untereinander ist das, was höher zu bewerten ist als alle unsere Erkenntnisse. Ich bin auch ein, die es liebt, im Lobpreis zu stehen und zu sagen, Herr, gieß doch mehr aus. Ich sehne mich danach, noch mehr die Fülle der geistlichen Gaben unter uns zu sehen. Und dann höre ich die Worte des Apostels Paulus, der sagt, und wenn ihr das alles hättet und hättet keine Liebe, dann wäre das alles nichts wert. Das erdet mich und das macht mich demütig und traurig über mich selbst. Vielleicht seid ihr ganz anders unterwegs. Ich glaube, dass ich manches Geschenk verpasst habe, das Gott mir durch den einen oder anderen von euch machen wollte, weil ich euch nicht zugehört habe, nicht eure Nähe gesucht hat. Das ist nämlich die Art und Weise, wie Gott uns beschenkt. Durch den anderen. Und ich glaube, dass wir sehr viel verpassen, wenn wir uns dieser Gemeinschaft entziehen und dem, der scheinbar nicht so auf unserer Wellenlänge ist. Das finale Ziel von Agape ist ja nicht nur das, was dann endlich schön und kuschelig untereinander haben. Das tun wir manchmal so, sagen, ja, oh ja, so eine Predigt über Liebe untereinander ist ganz gut, damit wir es jetzt wieder so ein bisschen netter und kuscheliger haben. Das Ziel von Agape, dieser Liebe, dieser göttlichen Liebe, ist Errettung. Jesu Liebe zielt immer auf Errettung. Das galt damals und das gilt für mich und für dich. Und das gilt vor allen Dingen für die meisten von denen, die nicht hier sitzen, die noch nicht hier sitzen. Die Liebe von Jesus möchte sich verschenken, nicht nur an euch, das macht er auch gerne, weil er euch lieb hat. Aber er sieht schon viel weiter durch diese Türen hindurch in unsere Straßen in Langwitz und sieht die, die eigentlich noch von seiner Liebe erreicht werden sollen. Und dazu hat er sich ein Prinzip überlegt. Und das hat gar nicht viel mit Worten zu tun. Denn wenn es um über den Glauben reden, sagen wir, schwierig, da brauche ich erst noch ein Seminar und das können eigentlich die Spezialisten, die mit der Gabe machen, die können dann von Jesus erzählen. Ihr Lieben, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie wir hier in diesen Räumen miteinander umgehen, ist der Türöffner für unsere Umgebung. Ich habe ein fantastisches Beispiel gehört, was nämlich unsere Geschwister, die mit dieser Kaffeearbeit, die dienstags und donnerstags stattfindet, für unsere ukrainischen Gäste erlebt haben, die haben ein Stück sowas erlebt. Nämlich aus der Umgebung, aus unserer Nachbarschaft haben sich Menschen bereit erklärt, die gehört haben, oh, dort können wir mithelfen. Wir wollen auch jetzt in der Zeit, wo so viele ukrainische Gäste da sind, wollen wir mithelfen. Und wenn es nur ein Kuchen ist, den wir backen, sind in Kontakt gekommen mit den Mitarbeitern dort vor Ort. Und sie haben gesagt, das, was sie so erstaunlich finden, dass sie angenommen sind, dass dort eine Atmosphäre herrscht, die es ihnen leicht macht, da zu bleiben. Da haben die noch keine Predigt gehört, kein Zettel mit, hier, kreuz mal an, Jesus ist von heute an mein Freund, ja, nein, vielleicht. Ach nein, das war was anderes. Sie haben gemerkt, hier gibt es etwas, das ist anziehend. Ich träume davon, dass das stärker wird, dass die Menschen anfangen, in unserem Kiez über uns zu reden und zu sagen, das mit diesem Glauben finden wir noch schwierig, aber da ist irgendetwas, was anziehend ist. Denn wenn sie erst mal hier sind, dann kann auch nachher das ergänzende Wort kommen, dann kommen sie vielleicht mal in den Gottesdienst. Aber sie kommen nicht hier rein, wenn sie sagen, oh, habt ihr gehört, also die, da soll es unheimlich viel Streit geben in dieser Gemeinde, haben wir auch schon von gehört. Und also da gibt es so viele Gruppen und so. Das Schlimme ist, so schlechte Dinge verbreiten sich manchen viel, viel schneller als die guten Dinge. Aber ich träume davon, dass die Menschen gut über uns reden, angezogen werden von einer Liebe, die so groß ist. Und wir sagen, Jesus, alles super und wir haben das alles gehört. Wir kriegen es nicht hin. Wir schaffen das nicht. Wir scheitern. Und dann sagt Jesus, es könnte auch nicht von euch aus. Das könnt ihr nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr alle weiterlest in der Bibel. Denn Jesus hat nicht nur das im Kapitel 13 gesagt, sondern sein Herz war so voll, er hat eine ganze, und Johannes ist der Einzige, der uns das so ausführlich berichtet, Reden gehalten. Und hat ihm gesagt, damit ihr das umsetzen könnt, braucht ihr einen Beistand. Einen, der das in euer Herz hineintransportiert und der es in euch wachsen lässt. Die Rede ist vom Heiligen Geist. Letzte Woche hatten wir Pfingsten. Und Jesus lehrt dann ganz viel darüber und sagt, ihr könnt das nicht von euch aus, aber ihr könnt euch meiner Liebe öffnen und dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn die Liebe wächst wie eine Frucht in eurem Innern, wenn ihr mich da hineinlasst. Nicht ihr müsst jetzt mit viel Anstrengung dienen und lieben. Ja, wir machen das. Ich liebe die Menschen durch euch, weil ich in euch Raum habe. Und der Heilige Geist, es ist seine Berührung, sein Reden. Und dann sind wir bei dieser Entlastung. Ich höre also das neue Gebot als eine Einladung, zunächst mich lieben zu lassen. Ich höre die Fußwaschung als eine Einladung, mir dienen zu lassen. Ich atme ein, wie krass mich Gott liebt. Das dürfen wir feiern und genießen. Und dann sage ich, Herr, ich möchte sein wie du. Und ich kann es nicht und ich bin es nicht. Aber bei dir will ich lernen. Ich kann meine Hände öffnen und sagen, ich bin leer, ich habe nichts zu geben. Aber Heiliger Geist, du bist ausgegossen, gieß dich aus in mein Herz. Mach es weich, dass ich dienen kann und lieben kann. Schenk mir die Fähigkeit, den zweiten Blick für den anderen zu haben. Und ich glaube, unsere Gemeinschaft wird so anziehend, dass wir Mühe haben, Plätze für alle zu finden. Ich glaube das ganz fest. Und der Herr fängt ja schon an. Seht ihr es nicht, das Neue? Wie verheißungsvoll. Mehr davon. Und wir dürfen jetzt an den Tisch gleich des Herrn gehen und das heute erleben, wie er uns im Mahl begegnet und sagt, schmeckt und seht, wie freundlich ich bin. Und ich werde mich vor euch beugen und den Schmutz von euren Füßen abspülen. Und ich selber mache euch Dienst und Liebesbereit. Amen.